Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Julian Assange ist frei und in seiner Heimat Australien. Entlassen aus dem Hochsicherheitsgefängnis in London ist er zunächst auf ein Eiland im Westpazifik geflogen, ein Außengebiet der USA. Dort wurde die juristische Vereinbarung, die der Freilassung vorausging, rechtskräftig umgesetzt. Dann ist er weitergeflogen und in der australischen Hauptstadt Canberra gelandet. Damit ging eine 14-jährige juristische Odyssee zu Ende. Ende gut, alles gut? Nein, so einfach ist das wahrlich nicht. Welche Fragen bleiben, welche Signale gehen von dem ganzen ungeheuerlichen Vorgang aus? Darüber möchte ich nun mit Dennis Yücel sprechen. Er ist Journalist und Autor der Welt und Sprecher des PEN in Berlin. Er ist jetzt am Telefon. Herr Yücel, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Sie haben als Türkei-Korrespondent der Welt selbst ein Jahr lang in der Türkei in Untersuchungshaft gesessen. Bei Assange waren es 14 Jahre in Unfreiheit. Können Sie nachempfinden, wie es ihm jetzt gehen muss?
Nein. Sage ich immer wieder, ich habe letztlich nur ein Jahr in Haft verbracht. Nur ein Jahr. Und das ist, auch wenn Sie sich das ganz einfach selber auch vorstellen, wo waren Sie, wie war Ihr Leben vor einem Jahr und wie war das vor 14 Jahren? Bei ziemlich jedem dürfte die Antwort sehr unterschiedlich ausfallen. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe nur gesehen gestern und war auch sehr, sehr froh und erleichtert, die Bilder von seiner Frau Stella Assange, seines Bruders. Also diese Freude, diese Erleichterung bei seinen Angehörigen und Freunden, die kann ich nachvollziehen, die teile ich. Aber das Gefühl selber, 14 Jahre in Unfreiheit verbracht zu haben. Übrigens waren auch die Haftbedingungen, die ich ein Jahr lang im Hochsicherheitsgefängnis Silivri unter dem Erdogan-Regime verbracht habe, die waren auch nichts. In mancher Hinsicht waren die auch schwierig. Aber die Haftbedingungen, die Julian Assange in den letzten 5 Jahren in britischer Haft erleiden musste, waren viel, viel härter. Auch das zeigt nochmal das Skandalöse dieses Falls, dass Assange 5 Jahre unter härteren Bedingungen einsaß, als ich oder andere Journalisten, Oppositionelle unter Tayyip Erdogan in der Türkei sitzen.
Assange hat sich der Verschwörung zur unrechtmäßigen Beschaffung und Verbreitung von geheimen Unterlagen schuldig bekannt. Hat es Sie überrascht, Herr Yücel, dass er sich auf so eine Vereinbarung eingelassen hat?
Niemand kann ihm das verübeln, dass er am Ende einer solchen langen, langen Zeit, wo er damit rechnen musste, in die USA ausgeliefert zu werden und zu einer astronomischen Haftzeit von 175 Jahren waren im Raum, verurteilt wird unter Bedingungen, die vielleicht noch mal härter und schlimmer sein würden als in Großbritannien, dass er nach 14 Jahren gesagt hat, gut, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Und wenn das der Weg ist, mich an einem Punkt schuldig zu bekennen, um meine Freiheit zu erlangen, das ist menschlich absolut nachvollziehbar. Und ich glaube, es wäre wirklich unanständig, ihm das anzulasten. Gleichwohl bedeutet, das ist keine Kritik an Assange, es ist eine Kritik an der US-Regierung, dass sie mit dieser Rechthaberei, ja, es war ein Weg für die US-Regierung, sein Gesicht wahren, sich aus der Affäre zu ziehen. Verbunden mit diesem Schuldeingeständnis ist ja für die US-Justiz, dass sie die 5 Jahre, die Assange in britischer Haft gesessen hat, quasi damit verrechnet und ihn deswegen auf freien Fuß lässt. Aber dass diese politische Rachejustiz, und das war das im Fall Assange leider, noch bis zuletzt durchgezogen hat, das ist leider kein gutes Signal für die Pressefreiheit.
Sie selbst sind sowohl Journalist als auch Sprecher einer Menschenrechtsorganisation, nämlich des PEN Berlin. Sie treten also auch in 2 Rollen auf. Herr Yücel, auch bei Assange steht ja die Frage im Raum, ob er eher Journalist oder eher Aktivist ist. In welcher Rolle sehen Sie ihn denn primär?
Ich glaube, das sind 2 verschiedene Sachen. Also das eine ist, ich finde, auch wir als Journalisten, wir sind zur Distanz verpflichtet und wir sollten uns besser nicht in andere Belange für Dinge, auch die wir als Journalisten vielleicht auch gut finden, aber dann sollten wir immer unsere Unabhängigkeit bewahren und unseren Kommentaren und zum Beispiel für besseren Klimaschutz oder Steuersenkung oder je nach politischer Präferenz einsetzen, aber das als unabhängige Journalisten und nicht in Form einer Vereinigung. Aber es gibt einen Punkt, für den ich eine Ausnahme mache und für den ich auch schon immer eine Ausnahme gemacht habe, auch vor meiner Zeit im PEN oder noch bevor ich in der Türkei verhaftet wurde. Das ist nämlich die Grundlage unserer Arbeit. Das ist die Presse- und Meinungsfreiheit. Und hier können wir als Journalisten nicht einfach sagen, oh, man muss hier Distanz wahren und beide Seiten betrachten. Nee, das können wir nicht, weil das wirklich die Grundlage unserer Arbeit berührt. Bei Assange ist der Sachverhalt ein bisschen anderer. Da war die Diskussion, ob WikiLeaks als journalistische Plattform zu sehen ist.
Ja.
Was Assange halt nicht war, umgekehrt kann man sich vielleicht dem annähern, Assange war kein Geheimnisträger. Er war kein Beamter des US-amerikanischen Staates.
Und also auch kein Whistleblower im eigenen Sinne.
Er war kein Whistleblower. Mhm. Sein Whistleblower war, also einer der, vielleicht nicht der einzige, aber der wichtigste Blatt heute, Chelsea Manning, der ja auch in den USA in Haft saß. Und die Obama-Administration hat Chelsea Manning kurz vor dem Ende der Amtszeit dann begnadigt. Aber da war ja ein Beamtenverhältnis, ein Treueverhältnis als Soldat der US-Army. Assange stand in keinem Treuverhältnis. WikiLeaks hat deswegen das gemacht, was Medien immer machen, nämlich über Vorgänge berichtet, aufgeklärt, veröffentlicht, was man Assange vorhalten kann, dass er vor allem am Anfang der Veröffentlichungen bestimmte Standards, die im Journalismus als Norm gesetzt sind, dass wir abwägen, welche Information ist von öffentlichem Belang, welche nicht, ja. Wo überwiegt der Schutz der Privatsphäre, wo
also das
muss man
Redigieren.
Vielleicht Einzelheiten schwärzen, weil es dann nicht auf Namen ankommt, sondern auf den Sachverhalt. Das hat Assange und das hat WikiLeaks nicht gemacht. Das kann man ihm ankreiden. Aber ich finde, diese Diskussion konnte man 2010 führen. Heute diese Diskussion zu führen, nachdem Assange auch für etwaige handwerkliche Fehler oder im Sinne der journalistischen Ethik nicht saubere Arbeitsweise, er hat dafür einen verdammt hohen Preis bezahlt. Er hat 14 Jahre mit Unfreiheit dafür bezahlt, während zugleich niemand, kein Verantwortlicher der Kriegsverbrechen in Afghanistan und im Irak, sich je vor Gericht verantworten musste. Also der Kriegsverbrechen, die WikiLeaks aufgedeckt hat. Und da finde ich diese Frage, ob Assange da sauber gearbeitet hat, 14 Jahre später, ich finde die nicht nur müßig, ich finde die heute auch vollkommen unverhältnismäßig.
Assange ist ja durchaus auch als Figur ambivalent. Er hat durch die Veröffentlichung der E-Mails von Hillary Clinton, die ja russische Hacker erbeutet hatten, doch auch zumindest indirekt dabei geholfen, Donald Trump ins Amt zu befördern. Wie bewerten Sie denn diese Seite von Assange und von seiner Tätigkeit? Nämlich einfach alles ungefiltert.
Ich finde, das ist wirklich eine Frage an Journalismus, der von so einer aktivistischen Sicht ist. Es kann auch sein, dass die Berichterstattung über Annalena Baerbock vielleicht doch nicht ganz so sauber verfasste Autobiografie hatte auch Folgen, aber für Journalisten kann das nicht der Maßstab sein. Etwas, was von öffentlichem Belang ist, müssen wir veröffentlichen. Und wem das nutzt oder nicht, da beginnt nämlich die Grenze vom Journalismus zu Aktivismus. Ich kann als Journalist politische Präferenzen haben, ich kann die offenlegen, das ist alles vollkommen legitim, aber die Grenze zum Aktivismus ist zum Beispiel da überschritten, wo ich mir die Frage stelle, wem nutzt das, wenn ich das jetzt veröffentliche oder wem schadet das, wenn ich das veröffentliche? Und ich finde, diese Frage kann keine für Journalisten sein, vielleicht von der anderen Seite. Was man in den letzten Jahren bei Assange feststellen konnte, dass viele seiner Anhänger Leute sind, die mit der Demokratie, mit dem Rechtsstaat, mit der westlichen Welt grundsätzlich hadern. Viele, die hinter Assange standen, auch zu Recht standen, haben sich zum Beispiel sehr schwer getan, das Gleiche für Alexei Nawalny, der nun unter russischer Haft verstorben ist, einzufordern. Aber auch hier gilt, wenn andere Leute, die mir vielleicht, ich sag mal, nicht so ganz koscher sind, um es mal salopp zu formulieren, dass die sich für etwas einsetzen, kann auch kein Maßstab dafür sein, für mich als Penn Berlin oder für mich auch als Journalist, mich dafür einzusetzen, weil es ist völlig egal, wer das sich sonst noch für etwas einsetzt oder nicht. Die Frage, ob etwas richtig ist, ob die Solidarität mit Julian Assange richtig war oder nicht, entscheidet sich nicht daran, ob da irgendwelche Vögel von sonst woher aus den Tiefen des Internets oder aus den Rändern des politischen Spektrums oder die ganzen Putin-Anhänger, das spielt keine Rolle. Die Solidarität mit Assange war deshalb richtig, weil sie aus der Sache selbst heraus wichtig war. Und ich finde, wenn ich noch eine Sache erwähnen darf, in diesem Zusammenhang, weil wir jetzt auch viel über Journalismus reden. Ja. Ich glaube, der Fall Assange ist auch ein Moment für uns als Journalisten auch innezuhalten und festzustellen, dass auch wir in dieser Sache wirklich nicht eine so gute Figur abgegeben haben. Es gab unter Journalisten eine Anteilnahme mit Assange und dann kam diese Sache, diese Vergewaltigungsvorwürfe aus Schweden, worauf dann viele innerlich, ich glaube, die wenigsten haben das so geschrieben, aber innerlich sind viele auf Distanz gegangen. Heute, wo sich das alles in Luft aufgelöst hat, stellt sich das für mich so dar, wie eine Szene aus House of Cards, wo Leute dann sitzen und sagen, wie können wir den am größtmöglichen anschwärzen, den größtmöglichen Schaden anrichten. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Danach gibt es jahrelang sehr große Zurückhaltung bei Assange. Es gab einige wenige Ausnahmen. In Deutschland waren es vor allem Günter Wallraff und Michael Sontheimer und vor allem die Buchveröffentlichung von Nils Melzer, dem ehemaligen Folterberichterstatter der UN 2019. Durch dieses Buch hat sich die Sicht unter uns Journalisten auf Assange dann in großen Teilen gewandelt. Ich glaube, das kam zu spät. Ich glaube, der Fall Assange ist auch ein Moment für Selbstkritik. Und das meine ich wirklich auch ganz persönlich. Ich hatte genau diese Vorbehalte. Vergewaltigungsvorwürfe, ich weiß nicht, was da dran ist, aber dann gehe ich lieber erstmal auf Distanz. Und ich glaube, der Fall Assange erinnert daran, dass die Unschuldsvermutung und dass die Kriterien, mit denen wir sonst arbeiten, dass wir die auch nicht dann beiseite legen sollten, wenn schwerwiegende Vorwürfe im Raum sind, die halt noch nicht bestätigt sind.
Der Fall Assange, eine 14-jährige juristische und persönliche Odyssee, ist zu Ende gegangen. Assange in Freiheit. Dennis Yücel war das. Herr Yücel, Dankeschön. Guten Abend.
Ich danke Ihnen.